Herzlich willkommen zum zweiten Teil meiner Millionärstrilogie. Der heutige Titel heißt Endlich Millionär, wie sage ich es meinem Umfeld? Leben als Millionär, voller Stolz verkünden oder ängstlich schweigen? Millionärstrilogie Teil 2, Der Millionär von nebenan. Heute möchte ich dir die Geschichte von Winfried erzählen. Wir kennen uns seit der Geburt und er ist ein bisschen friki drauf, aber ein ganz cooler Typ. Seit einiger Zeit ist er nun Millionär. Er hat erreicht, wovon so viele träumen. Schon als Jugendlicher hat er gesagt, dass er sehr früh in die Rente gehen will und er begann zu sparen und zu investieren. Oft hörte er von Kollegen, Freunden und Familie: Sag's Bescheid, wenn du Millionär bist, ne? Die, die das sagten, glaubten eh nicht dran. Das hörte Winfried am Unterton, sah es am Gesichtsausdruck oder merkte es an beidem. Nun könnte er hingehen und das Erreichen des großen Meilensteins verkünden. Aber ist das so einfach? Will man das? Macht man das? Was ist ein Millionär? Definition? In Teil 1 der Millionärstrilogie haben wir grundsätzliche Fragen wie: Was ist überhaupt ein Millionär, geklärt? Sowie die Definition des Begriffes und einige interessante Details dazu abgearbeitet. Dort kannst du auch nachlesen, dass nur das Nettovermögen entscheidend ist und was das eigentlich ist. Ein Hinweis zum Leseverständnis bzw. hier zum Hörverständnis. Da Winfried und ich uns so ähnlich sind und wir uns schon lange kennen und viele Gemeinsamkeiten haben, schreibe ich einfach aus der Ich-Perspektive weiter, beziehungsweise spreche hier aus der Ich-Perspektive weiter. Vermögensverteilung weltweit und in Deutschland. Ist eine Million etwas Besonderes? Ist dieser Betrag etwas Besonderes? Ist eine Person, die diesen Betrag oder mehr besitzt, etwas Besonderes? Ist der Millionärsstatus etwas Besonderes? Schauen wir mal gemeinsam auf ein paar Statistiken. Wie viele Millionäre gibt es auf der Welt, in Deutschland, in Hamburg, also in der Region, in der ich lebe? Wie ist die Vermögensverteilung auf der Welt und in Deutschland? Und wie ist schließlich mein Status in dem Kosmos, in dem ich mich da bewege? Gibt es hier eine Statistik? Anzahl der Millionäre weltweit von 2010 bis 2017 in Millionen. Wir sehen, 2010 hatten wir ungefähr 11 Millionen Millionäre weltweit und bis 2017 ist die Zahl auf über 18 Millionen gestiegen. Vermögensverteilung weltweit nach Regionen. Die nächste Grafik zeigt die regionale Verteilung der Menschen mit einem investierbaren Geldvermögen von mindestens 1 Million US-Dollar. Hier sehen wir, dass in Asien, Pazifik, Nordamerika, Europa deutlich mehr Millionäre beheimatet sind als in Europa, als im Nahen Osten, in Lateinamerika und die wenigsten gibt es in Afrika. Die Verteilung bezogen auf die Höhe dieser Vermögen sieht folgendermaßen aus: 16,25 Millionen Menschen besitzen zwischen 1 und 5 Millionen US-Dollar Vermögen. Etwa 1,65 Millionen Menschen besitzen zwischen 5 und 30 Millionen US-Dollar Vermögen. Etwa 175.000 Menschen haben mehr als 30 Millionen US-Dollar Vermögen und etwas über 2000 Menschen weltweit besitzen mehr als 1 Milliarde US-Dollar. Die reichsten Leute der Welt sehen wir hier in der Pyramide der Reichen, sehen wir das nochmal aufgegliedert in Pyramidenform. Die Millionäre von nebenan bilden die Basis unten. Darüber kommen die mittelschweren Millionäre und ganz oben die Superreichen. Insgesamt gibt es also weltweit etwa 18,1 Millionen Dollar Millionäre bei einer Weltbevölkerung von aktuell ca. 7,55 Milliarden Menschen. Damit sind weniger als 0,25% der Weltbevölkerung Dollar Millionäre. Davon leben 1,365 Millionen in Deutschland und mit 42.000 davon wiederum die meisten in Hamburg. Das weltweite Vermögen im Jahr 2017 belief sich auf ungefähr 170 Billionen US-Dollar, wovon die Millionäre allein circa 70,2 Billionen US-Dollar auf sich vereinigen konnten. Laut einer allerdings umstrittenen Oxfam-Studie entfällt auf das reichste Prozent der Welt ein Vermögensanteil, der etwa genauso groß ist wie der des gesamten Rests der Weltbevölkerung. Auch diese Statistik oder etwas, was daraus hervorgeht, hier genannt das Unvermögen, kann man hier kurz anschauen. Und da ist tatsächlich so in dem linken Kuchendiagramm oder in dem Kreisdiagramm sieht man, dass 51% macht das reichste Prozent aus und dann die restliche Verteilung in Deutschland besitzt das reichste Prozent 32% des Vermögens. So komme ich jedenfalls schließlich recht schnell zu der Erkenntnis, dass mein Status als Millionär global gesehen vielleicht etwas Besonderes ist. Immerhin gehöre ich zu den 0,25% der Erdenbewohner, die sich Dollarmillionär nennen dürfen. Innerhalb dieser Kategorie bin ich aber nur ein ganz kleines Licht, eben der Millionär von nebenan. Allein die Tatsache, in einem vergleichsweise reichen Land aufgewachsen zu sein und in einer Stadt mit einem relativ hohen Lohngefüge zu arbeiten, hat mir sicher schon einen großen Vorteil verschafft, wenn man sich einen afrikanischen Bauer dagegen vorstellt. Macht Reichtum glücklich und die Bedeutung für mich persönlich. Ich bin durchaus stolz auf das, was ich als Kind der Mittelschicht, das mit 16 Jahren und einem Realschulabschluss eine Ausbildung im gewerblichen Bereich, Stichwort Arbeiterklasse, gestartet ist, erreicht habe. Es sollten besser andere über mich urteilen, aber ich denke, ich bin absolut bodenständig geblieben, halte mein Geld nach wie vor mehr als zusammen und ich werde wohl auch in Zukunft nicht dem Konsum verfallen, dem Konsumwahn. Ich habe lediglich eine wohldosierte Form der Lifestyle-Inflation durchlebt, agiere also schon immer weit unter meinen finanziellen Möglichkeiten und man sieht mir meinen Kontostand nicht an. Luxus sind für mich nicht die allgemein für dieses Segment geschaffenen Güter und Statussymbole. Mir sind Dinge wie Freiheit, Gesundheit, Sonne und gute Gesellschaft wichtiger. Und die kann man nur teilweise oder bedingt mit Geld kaufen. So ist der Vermögensstand auch eher die logische Konsequenz meines Lebensstils. Fleiß, Sparsamkeit, Mut zum Investieren, Geduld und immer wieder kreative Ideen, Geld aus Alltagsgegebenheiten zu generieren, sowie Kosten zu senken, führten unweigerlich zu meinem ordentlichen Vermögen. Hier liste ich ein paar Tipps zum Sparen und Geldverdienen auf, ein paar Beispiele meiner Kreativität in Sachen Sparen und Geld generieren. Dem einen oder anderen sind die Artikel vielleicht bekannt, die anderen können das gerne im Blog nachlesen. Geld allein macht nicht glücklich, aber es entspannt ungemein. Dazu gehört in meinem Fall übrigens auch Verzicht, nicht auf alles und aus meiner Sicht auch nicht extrem, aber hier und da habe ich den Verzicht auf Dinge im Hinblick auf ein schnelleres Vermögenswachstum für angebracht gehalten. Auf vieles fällt es mir leicht zu verzichten, da würde ich nicht mal von echtem Verzicht sprechen. Anderes musste ich mir ein paar Mal überlegen, bevor ich mich dagegen entschieden habe. Unglücklich haben diese Verzichtsentscheidungen mich nicht gemacht, denn auf der anderen Seite wuchsen meine Freiheitsgrade. Unverständnis und teilweise soziale Isolation können die Folge sein, wenn man nicht jeden Scheiß mitmacht. Man wird schnell als Geizhals abgestempelt. Wenn die Leute den Sinn dahinter nicht erkennen, sind sie wohl eh keine geeigneten Weggefährten und die Wege trennen sich. Glücklicherweise gibt es aber auch Leute, die ähnlich ticken wie ich oder die meinen Lifestyle verstehen, ihn vielleicht sogar bewundern, auch wenn sie es selbst nicht schaffen, so zu leben. Die oft zitierte Million hat natürlich eine starke, unserer Gesellschaft eingetrichterte Symbolwirkung und ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, Der Moment, in dem ich den Sprung in die Siebenstelligkeit realisierte, hätte mich kalt gelassen. Aber am Ende ist es auch nur eine Zahl und auch als Millionär kannst du eine ganz arme Wurst sein. Im Übrigen bin ich auch zu der Erkenntnis gelangt, dass wohlhabende Menschen nicht weniger Probleme haben, nur andere. Trotzdem sorgt ein gewisses Vermögen für Entspannung und gibt ein Sicherheitsgefühl. Finanzielle Fehlentscheidungen, Rückschläge auf dem Weg zur ersten Million. Die Hürden auf der Reise zur ersten Million können vielfältig sein. Angefangen bei systemseitigen Herausforderungen vom Kaliber einer Währungsreform, wie die Umstellung von D-Mark auf den Euro, siehe erster Teil. Über persönliche Probleme wie Krankheit oder Jobverlust, mangelnde Disziplin oder falsche Anlageentscheidungen bis hin zu ungewöhnlich langen Bässephasen, in denen das investierte Vermögen über Jahre immer weniger wert wird, kann so ziemlich alles Denkbare und Undenkbare, in Klammern schwarzer Schwan, passieren und den Fortschritt beim Erreichen der ersten Million verzögern oder gar verhindern. Neben der Euro-Umstellung hatte ich jahrelang mental und finanziell mit einer verheerenden Fehlentscheidung zu kämpfen, die mich 200.000 Euro gekostet hat. Entgangene Gewinne in Form von Erträgen, die ich bei einer herkömmlichen Anlageentscheidung kassiert hätte, gar nicht zu reden. Das war mein größter finanzieller Fehler. Die Scheiße mit geschlossenen Beteiligungen. Der eine oder andere kennt auch diesen Artikel, die anderen finden den Artikel unter diesem Namen im Blog. Aber die erste Million ist nun mal die schwerste. Da ist auch deshalb was dran, weil es in der Natur der Sache liegt. Mit wachsendem Vermögen und je mehr Zeit man in die Rechnung und je mehr Zeit in die Rechnung einfließt, umso mehr kann der Zinseszins seine unfassbare Macht entfalten. Und trotz meines herben Verlustes habe ich nicht aufgegeben, sondern noch härter an meinen Zielen gearbeitet und so auch die Millionenschallmauer durchbrochen. Endlich geschafft. Die erste Million mit 40. So einen wirklich umfassenden Überblick, mein Gesamtvermögen betreffend, hatte ich mir erst Anfang 2016 verschafft. Klingt vielleicht komisch, dass ich mich als schon immer extrem finanzinteressierter Mensch nicht früher hingesetzt habe, um mal wirklich alles in einer Übersicht zusammenzufassen. Ich wusste in jeder Anlageklasse ungefähr Bescheid, wie es läuft und was ich etwa in Kohle reingesteckt habe. Aber auf die Idee, mal alles zu addieren, bin ich bis dahin nie gekommen. Ein in Finanzdingen wegweisender Urlaub mit meinem ebenfalls sehr finanzaffinen Freund Dirk brachte noch einmal einiges in Bewegung und in der Folge kam es auch zu einer Vermögensaufstellung. Das Ergebnis hat mich dann jedenfalls sehr positiv überrascht und mein Ehrgeiz war geweckt. Genau ein Jahr später förderte meine neu gewonnene Monatsroutine, nämlich das Zusammenrechnen meiner Vermögensposition, zum ersten Mal einen siebenstelligen Betrag zutage. Was soll ich sagen? Leider geil. Ich bin Millionär. Wie sage ich es nun meinem Umfeld? Mit dieser Erkenntnis stellte sich aber auch die Frage, prahlen oder schweigen? Erzähle ich davon und wenn ja, wem? Im Laufe der Jahre waren es ja doch einige, die sich nach dem Stand erkundigt haben und sich eine Info wünschten, wenn es soweit wäre. War das nur Blabla oder ernsthaftes Interesse? Will ich, dass es jeder weiß? Aber wenigstens den Ungläubigen und Hatern will man doch zeigen, dass es geklappt hat. Ein Angeber bin ich doch auch nicht. Aber schon ein bisschen stolz auf das Erreichte. Wie nun also umgehen mit der Situation? Fragen über Fragen. Ich wollte mich erstmal wieder beruhigen und vielleicht würde die Börse demnächst ordentlich absacken und das Vermögen wieder auf unter eine Million schrumpfen. Dann wäre das ganze Theater für die Katz. Sage ich es überhaupt? Sicher nicht jedem. Aber den einen oder anderen geht es dann vielleicht doch etwas an oder es macht aus bestimmten Gründen Sinn, den eigenen Finanzstatus mitzuteilen. Das ist natürlich sehr individuell, aber vielleicht möchtest du deinem Partner, deiner Partnerin, deinen Kindern, anderen Verwandten, Bekannten oder Personen deines Vertrauens, einweihen. Bestimmt fallen dir auch eine Menge Leute ein, die darüber lieber keine Kenntnis erlangen sollten. Die Gründe dafür können vielfältig sein. Nachfolgend möchte ich kurz die Pro- und Kontra-Seiten beleuchten. Warum sollte ich es sagen? Ich denke da zum Beispiel an den Partner, enge Verwandte, je nach Verhältnis natürlich, die Testamentsfrage, eine schwere Krankheit oder einen schweren Unfall mit temporären oder bleibenden Schäden, die das eigene Urteilsvermögen und die Geschäftsfähigkeit beeinträchtigen. Es muss ja auch nicht zwingend der genaue Vermögensstand benannt werden. Wahrscheinlich reicht es, den relevanten Personen mitzuteilen, dass man ein nennenswertes Vermögen zusammengetragen hat. Daraus kann im Fall der Fälle geschöpft werden. Finanzielle Absicherung. Denk an einen folgenschweren Unfall oder einen schlimmen Krankheitsverlauf. Es gibt leider Situationen, in denen man temporär oder dauerhaft nicht mehr in der Lage ist, für sich selbst zu sorgen und den Alltag zu organisieren. Das eigene Urteilsvermögen und die Geschäftsfähigkeit können beeinträchtigt oder gar verloren sein. Dann müssen andere einspringen. Diese Personen müssen wissen, worauf sie zugreifen können, dein Vermögen. Und sie müssen dazu auch bevollmächtigt und befähigt sein. In der folgenden Rubrik habe ich die wichtigsten Punkte zusammengetragen. Die Rubrik heißt bei mir im Blog Klärendes. Es gibt einiges zu regeln. Findest du, wie gesagt, im Blog. Mitunter gibt es aber auch andere Gründe, nicht mit seinem Vermögen hinter dem Berg zu halten. Oft ist es eine Frage der Positionierung. Man möchte etwas darstellen, als Experte in einem Bereich, zum Beispiel Finanzen, wahrgenommen werden. Da macht es gegebenenfalls Sinn zu zeigen, dass man das, was man vermitteln oder verkaufen möchte, bei einem selbst auch erfolgreich eingesetzt hat. Das macht glaubwürdiger. Der eine oder andere verspricht sich durch die Transparenz also auch mehr Erfolg bei der Geschäftsanbahnung oder gar bei der Partnersuche. Ob man damit bei letzterem die geeigneten Kandidaten anspricht, muss wohl jeder für sich selbst bewerten. Warum sage ich es vielleicht eher nicht? Man muss natürlich auch ganz klar sagen, dass es nicht jeden etwas angeht. Neid und Missgunst begegnen einem plötzlich. Bettelanfragen häufen sich und man bringt sich und nahestehende Personen gegebenenfalls in Gefahr und macht sich zu einem potenziellen Ziel für Sachbeschädigung, Raubentführung und ähnlichem mehr. Nicht umsonst leben die meisten wohlhabenden Menschen irgendwie unter dem Radar der Öffentlichkeit, wollen möglichst anonym und unerkannt bleiben. Sie möchten sich nicht zur potenziellen Zielscheibe für Neider und Hater machen. Und diese Kackvögel gibt es halt einfach immer. Und das leider in jeder erdenklichen Ausprägung. Das kann leider ganz schön heftige Ausmaße annehmen. Beispiel: Hass im Stadion, Dietmar Hopp im Fadenkreuz. Dazu das Bild, kennen vielleicht viele damals im Westfalenstadion. Ein Konterfei mit einem Fadenkreuz auf dem Gesicht des Herrn Hopp. Man kann von Herrn Hopp, seinem Tun und der von ihm maßgeblich finanzierten TSG Hoffenheim, ist ein Fußballclub in der ersten Bundesliga, halten, was man will, aber die Anfeindungen inklusive Morddrohungen, denen er sich immer wieder ausgesetzt sieht, sind absolut indiskutabel und verachtenswert. Durchaus nachvollziehbar, dass viele andere reiche Menschen es vermeiden, in den Fokus der Öffentlichkeit zu geraten. Darüber hinaus gibt es in der Geschichte gleichsam spektakuläre wie traurige Fälle, in denen in einem solchen Zusammenhang tatsächlich Menschen zu Schaden gekommen sind. Sei es psychologisch, finanziell oder körperlich, das braucht kein Mensch. Endlich Millionär, wie sage ich es? Die Art und Weise, wie man relevante Personen oder die Weltöffentlichkeit über seinen finanziellen Status oder den Stand seines Vermögens in Kenntnis setzt, kann ebenso vielfältig sein wie die Gründe, dies zu tun. Selbstverständlich empfiehlt sich eine angemessene Vorgehensweise, wobei die vermeintlich richtige bei unterschiedlichen Leuten auch genauso unterschiedlich ankommen kann. Ein Stück weit hat man ja auch Angst vor der Reaktion. Desinteresse wäre noch verkraftbar, aber Neid kann kann es natürlich auch seitens Personen geben, mit denen man sich bis dato prima verstanden hat. Die bloße Information kann das zwischenmenschliche Verhältnis für immer verändern. Gut dosiertes und wohlüberlegtes Vorgehen ist ratsam. Am Ende muss man die Auserwählten einschätzen können. Im Idealfall kommen sie ja als Eingeweihte in Betracht, weil man ein gutes Gefühl mit ihnen hat, sie lange kennt, sich gegenseitig vertraut und so weiter. Nachlassverwaltung. Gespräch mit meiner Tochter. Ich für meinen Teil hatte mir für meine viermonatige Auszeit vom Job im letzten Jahr unter anderem vorgenommen, ein etwas ausführlicheres Gespräch über diese Dinge mit meiner erwachsenen Tochter zu führen. Sie ist mein einziges Kind und weitere sind nicht geplant. Verheiratet bin ich nicht und ich plane in diesem Leben auch nicht mehr in den heiligen Stand der Ehe zu treten. Somit wird meine Tochter im Wesentlichen alles erben und sich um meinen Nachlass kümmern müssen. Außerdem wünsche ich mir natürlich, dass sie meine Interessen vertritt, wenn ich dazu nicht mehr in der Lage sein sollte. In dem Zusammenhang macht es Sinn, die junge Frau einmal etwas umfassender in Kenntnis zu setzen und über alles zu sprechen. Schon vor dem Gespräch hatte sie alle möglichen Vollmachten, mein absolutes Vertrauen und eine Ahnung, dass ihr Vater ein ordentliches Vermögen angehäuft hat. Deswegen fiel es mir auch nicht schwer, sie darauf anzusprechen und im Zuge des Gesprächs auch den genauen Stand offenzulegen. Da ich als Extremdiversifikator in alle erdenklichen Anlageklassen investiere und unterwegs bin, über etliche Depots, Bankverbindungen, unzählige Accounts bei P2P-Plattformen, Crowdinvesting-Anbietern, Kryptobörsen und vieles mehr verfüge, ist es etwas komplexer, alles narrensicher zu hinterlassen. Ziel muss es sein, dass nach meinem Ableben auch der letzte Euro auf einem wenig genutzten Konto nicht vergessen wird. Da habe ich allerdings noch etwas Arbeit vor mir, das umzusetzen. Aber ein Anfang ist gemacht, man weiß ja leider vorher nie, wann einem etwas zustößt. Bei anderen Personen spreche ich die genaue Höhe meines Vermögens für gewöhnlich nicht von alleine an. Hin und wieder lasse ich aber mal einen Hinweis fallen oder mache Andeutungen, wenn ich meine, es passt in der Situation. Dann können die Anwesenden später nicht sagen, sie hätten von nichts gewusst. Große Nachfragen ziehen die Andeutungen aber normalerweise nicht nach sich. Manchmal werde ich auch direkt gefragt, ob ich inzwischen Millionär sei. Meistens bejahe ich wahrheitsgemäß, aber in der Regel entspinnt sich daraus nicht das Gespräch des Tages. Es wird mehr oder weniger respektvoll zur Kenntnis genommen und das war's. Man weiß ja leider nicht, was sein Gegenüber in dem Moment denkt. Der Weg zur finanziellen Freiheit und der Artikel in der Welt. Hier und da habe ich auch schon mal von meinem siebenstelligen Vermögen geschrieben und in der Zeitung stand es auch schon. Und zwar unter dem Titel Drei Wege zur finanziellen Freiheit. Es war ein Artikel in der Tageszeitung Die Welt, auch im Blog verlinkt in der Sidebar. Findest du bei Bedarf ein Weltlogo, also das Logo der Tageszeitung. Wenn du darauf klickst, kommst du zu dem entsprechenden Artikel, habe ich dort verlinkt. Das hatte den Vorteil, dass man das Thema nicht persönlich bei jedem platzieren musste. Die, die es gelesen haben und sich dafür interessierten, konnten mir Feedback geben oder mich darauf ansprechen und der Rest hat sich seinen Teil gedacht. Spätestens jetzt wird also jeder mittelmäßig intelligente Mensch ergoogeln können, dass ich Millionär bin. Trotzdem muss ich es nicht jedem aktiv auf die Nase binden. Ist doch auch gut, schlussendlich ist es ja auch keine große Sache. Man sieht es mir nicht an, mein Verhalten dürfte auch keinen Aufschluss darüber geben und ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht großartig verändert habe. Aber wie ich weiter oben schon anmerkte, das müssen andere beurteilen. Vielleicht ärgere ich mich auch später einmal darüber, dass es im Internet steht. Die Zeit wird es zeigen. Fazit. Zusammenfassend kann ich sagen, oder kann man sagen, dass man als Millionär global gesehen etwas Besonderes ist, weil nur ein Viertelprozent der Menschheit diesen Status innehat. Neben meinem Fleiß, Durchhaltevermögen und dem Mut zu teilweise ungewöhnlichen oder risikoreichen Investitionen habe ich aber auch quasi per Geburt einen Standortvorteil inne. In Deutschland und dort gerade auch in Hamburg sind Millionäre nicht mehr ganz so rar gesät. Für den gleichen Lebensstandard braucht jemand irgendwo in der dritten Welt viel weniger Geld, ist aber kein Millionär und taucht somit nicht in diesen einschlägigen Statistiken auf, obwohl er auf seine Region bezogen wirtschaftlich vielleicht Herausragendes geleistet hat. Ob, wem und wie man Auskunft über seinen Vermögensstand oder gegebenenfalls über seinen Status als Millionär gibt, ist eine absolut persönliche und individuelle Entscheidung. Ich habe einige Für- und Widerpunkte sowie meine Erfahrungen und meinem Umgang mit den Fragen aufgeführt und dargelegt. Diese Punkte können als Denkanstoß dienen, aber jeder muss seinen eigenen Weg dafür finden. Ausblick. Es folgt Teil 3. Wir haben uns nun also den Weg zur ersten Million gebahnt und ein paar Möglichkeiten beleuchtet, was die Kommunikation dieses Erfolges angeht. Bleiben die Fragen offen? Millionär, warum brauche ich so ein Vermögen? Reicht eine Million überhaupt? Und kann jeder Millionär werden? Meine Gedanken dazu lasse ich im dritten und letzten Teil dieser Millionärstrilogie freien Lauf. Stay tuned, dranbleiben lohnt sich. Erfahre mehr im Millionär-Interview. Zeitgleich mit diesem Artikel geht mein Millionär-Interview bei der Freiheitsmaschine online. Darin beantworte ich 14 Fragen zu meinem Status und Vermögen. Unter anderem erfährst du den genauen Stand meines Vermögens und was mein Endziel in Sachen Finanzen ist. Also schau bei der Freiheitsmaschine rein unter dem Millionär-Interview. Vincent von Freaky Finance, solltest du mich dort finden. Apropos Freiheitsmaschine, wusstest du, dass ich meinen allerersten Finanzartikel auf Freaky Finance vor 2,5 Jahren für die Teilnahme einer Art Blogparade zum Thema finanzielle Freiheit bei der Freiheitsmaschine verfasst habe? Den kleinen Wettbewerb und damit die 100 US-Dollar Preisgeld habe ich damals übrigens auch direkt gewonnen. Abschließend verlinke ich hier meinen Beitrag von damals. Und damit meinen Weg in die finanzielle Freiheit. Reich ohne Plan, finanziell frei ohne es zu wissen. Unter diesem Titel findest du auch diesen Artikel bei mir im Blog. Das war's für heute. Wir sehen uns im dritten Teil. Bis dann. Ciao, ciao.